Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Und dazu ist Sandra Pfister hier. Herzlich willkommen. Viele von Ihnen werden den Kinderhelden Bob der Baumeister kennen. Der hat bald nicht mehr so viel zu tun. Deutschlands größter Vermieter stellt das Bauen ein, weil es zu teuer wird. Wir erklären gleich, wieso. Gleich wird wohl im Saarland verkündet, dass dort ein begehrter Chiphersteller eine Fabrik bauen will. Eine gute Nachricht für ein recht armes Bundesland und möglicherweise auch für die ganze Europäische Union. Und wir beginnen mit dem, was Volkswirte gerne einen Subventionswettlauf nennen. Das freie Spiel der Kräfte in der Wirtschaft, das ist ja perfekt für Sonntagsreden. Aber wenn es dicke Subventionen gibt, wer sagt da schon nein? Unternehmen, die irgendwas herstellen, das hilft, weniger CO2 zu verbrauchen, zum Beispiel Elektroautos, können seit Anfang des Jahres in den USA üppige Steuererleichterungen bekommen. Vorausgesetzt, sie verlagern auch einen Teil ihrer Produktion in die USA. Das ist extrem verlockend, auch für europäische Firmen. Was kann man tun, damit die hier ihre Zelte nicht abbrechen? Naja, gegenhalten. Das will die EU-Kommission jetzt tun. Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission, hat gerade erklärt, wie. Peter Kapern, Sie haben zugehört. Wie genau?
Naja, sie hat ein ganzes Maßnahmenbündel vorgestellt, sehr umfangreich. Oder man müsste eigentlich genauer sagen, sie hat Ideen für ein Maßnahmenbündel vorgestellt, die sie jetzt erstmal mit den Mitgliedstaaten diskutieren will, um dann in den nächsten Wochen und Monaten die konkreten Gesetzesvorschläge zu unterbreiten. Im Zentrum stehen dabei zwei Ideen. Zum einen soll das regulatorische Rahmenwerk in Europa modernisiert werden. Das heißt also, Genehmigungsverfahren sollen beschleunigt werden, Red Tape soll weg, wie das so schön heißt in der Ökonomensprache. Es soll eine Reform des Elektrizitätsmarkts geben, damit Unternehmen auch hier dauerhaft günstige Energie bekommen können. Das ist das eine. Und im Zentrum steht aber eine Reform der europäischen Subventions- und Beihilferegeln. Das heißt also, es soll den Nationalstaaten einfacher gemacht werden, grüne Industrien, die das Ziel befördern, bis 2050 klimaneutral zu werden in Europa, diese Industrien besser zu fördern, als das bislang der Fall ist. Mit Subventionen einerseits und mit Steuerrabatten andererseits, und das ist etwas völlig Neues in Europa, Steuerrabatte sind nicht so leicht zu kontrollieren wie Subventionen, aber sie wirken schneller. Die Unternehmen, die investieren wollen, haben schneller einen Profit davon, und das ist ein Instrument, das jetzt neu eingeführt werden soll in Europa.
Also zum einen ein Schwerpunkt darauf, dass die Mitgliedstaaten mehr freie Hand bekommen sollen, Subventionen zu verteilen, und zum anderen Steuerrabatte. Weiß man da schon Details, wie das aussehen könnte?
Nein, das kann ich Ihnen leider nicht sagen, weil diese Details, die werden jetzt gerade in dieser Sekunde von EU-Vizekommissionspräsidentin Margrethe Vestager verkündet, und der kann ich im Moment nicht lauschen, weil wir ja zum Gespräch verabredet sind.
Und das hat Priorität. Danke, dass Sie da sind. Weiß man denn, woher das Geld dafür kommen könnte?
Naja, wenn es um Subventionen, Beihilfen, Steuerrabatte geht, dann kommt das natürlich einerseits aus den Schatullen der Mitgliedstaaten selbst. Andererseits hat die Kommissionspräsidentin immer darauf hingewiesen, dass sich so etwas nicht alle Mitgliedstaaten leisten können. Das heißt also, es braucht gemeinsame Mittel. Und dafür hat sie zweierlei angekündigt. Zum einen will sie jetzt schnell, kurzfristig 250 Milliarden Euro, die bislang ungenutzt geblieben sind, in diversen europäischen Projekttöpfen, wie beispielsweise dem Programm Repower EU, locker machen und das an Mitgliedstaaten geben, damit die eben diese Steuerrabatte zahlen können. Und zum anderen soll mittelfristig ein sogenannter Souveränitätsfonds aufgebaut werden. Und wenn ein solcher Begriff benutzt wird, dann fürchten manche in Deutschland, nicht zuletzt der Bundesfinanzminister, dass dahinter auch die Idee steht, gemeinsame Schulden aufzunehmen, wie das ja schon einmal für den Corona-Wiederaufbaufonds geschehen ist. Ursula von der Leyen hat sich da heute nicht in die Karten schauen lassen. Es gibt in ihrer Kommission starke Befürworter gemeinsamer Schulden, etwa Thierry Breton, den Industriekommissar, oder Paolo Gentiloni, den Wirtschaftskommissar. Andere sind da zurückhaltender, und es gibt massive massiven Widerstand unter den Mitgliedstaaten. Und weil dies fern von einer Klärung ist, diese Frage, woher genau dieses Geld für den Souveränitätsfonds kommen soll, hat sich Ursula von der Leyen hier klugerweise noch bedeckt gehalten. Und das wird wohl auch noch einige Wochen und Monate so bleiben.
Das ist jetzt eine Einschätzungsfrage, aber diese Antwort der EU auf das Subventionsprogramm oder Steuervergünstigungsprogramm der USA, ist das jetzt so eine Art Startschuss für einen Subventionswettlauf?
Tja, es hat mal eine deutsche Kanzlerin gegeben, die hat häufig den Satz gesagt, the proof of the pudding is the eating, oder das werden wir erst im Laufe der Zeit erkennen, wenn die Mechanismen tatsächlich wirken. Fest steht, die USA und nicht nur die USA, sondern China, Indien, das Vereinigte Königreich, Kanada, alle die subventionieren gerade die grüne Industrie und Europa hat Angst, da ins Hintertreffen zu geraten und das Opfer einer Deindustrialisierung zu werden. Ursula von der Leyen hat darauf hingewiesen, dass diese Regeln für die Subventionierung dieser grünen Industrien zeitlich befristet und sehr gezielt sein sollen, damit nicht etwa jedes Unternehmen, das sich irgendwie als grün labelt, auch tatsächlich in den Subventionstopf greifen kann. Ob diese Limitierungen wirklich greifen oder ob tatsächlich die Gefahr eines Subventionswettlaufs real wird, das wird die Zeit erst zeigen.
Danke, Peter Kapern nach Brüssel. Ja, eigentlich ist das ja eine gute Sache, dass beide große Wirtschaftsblöcke, die EU und die USA, jetzt so deutlich CO2-sparende Technologien pushen. Oder wir nehmen diesen Gedanken mit nach Frankfurt an die Börse. Dort hat meine Kollegin Dorothe Holz sich heute einen erfahrenen Experten dazu an Land gezogen.
Ja, Frau Fisser, grundsätzlich ist das gut, aber es geht natürlich auch immer darum, ob die gewählten Mittel, die Anreize auch wirklich hilfreich sind und was man genau damit bezwecken will. Und darüber möchte ich mit Thomas Deser, Energieexperte bei Union Investment, sprechen. Herr Deser, schön, dass Sie da sind. Green Deal, Industrial Plan versus Inflation Reduction Act. Die Amerikaner treiben die EU damit vor sich her. Trotzdem eine wichtige und richtige Antwort.
Auf jeden Fall. Es gilt, die grüne Transformation zu schaffen, das heißt die Energieerzeugung auf umweltfreundlichere Beine zu stellen und gleichzeitig Versorgungssicherheit und die Kosten nicht aus den Augen zu verlieren. Und da muss viel getan werden.
Wer ist denn hier der Treiber? Die Industrie, die großen Industrielobbygruppen wie Autobauer, die sonst mit Abwanderung drohen?
Die Vereinigten Staaten haben eine Historie von Stop-and-Go-Förderung bei Solar- und Windausbau. Und jetzt war mal wieder im Grunde eine neue Perspektive notwendig. Und in dem Zusammenhang hat man aber gleichzeitig das Thema Batterien und grünen Wasserstoff mit gefördert und Anreize definiert. Und wenn es um Energie geht, geht es bei allen Unternehmen um langfristige Entscheidungen. Das heißt, wenn Standorte neu gewählt werden und die USA gilt als einer der wenigen verlässlichen Wachstumsmärkte, dann ist es natürlich umso schöner. Und wenn dann die Alternative bestehen soll, dass Europa auch eine echte Investitionsalternative sein kann, dann muss da auch was getan werden.
Jetzt kommen wir zu den Zielen. Was ist denn das Ziel, die Deindustrialisierung Europas zu verhindern oder tatsächlich die Transformation zu befeuern?
Die Transformation soll gefördert werden. Es zeigt sich an vielen Beispielen, zum Beispiel auch bei Indien, dass die großen Wachstumsmärkte sogenannten Local Content einfordern. Das heißt, Produktion im eigenen Land, um die Kompetenz und die Arbeitskräfte dort auch mitzunehmen. Und das machen die Vereinigten Staaten und das sollte Europa auch machen, denn man hat gesehen, zu was Abhängigkeiten führen können. Und wenn man gerade bei Windturbinen, bei Solarmodulen, bei Wasserstoff, bei grünem Wasserstoff nicht neue Abhängigkeiten in Kauf nehmen will, dann muss man dort auch Stellung beziehen.
Also eine richtige Entscheidung, aber was ist mit der Wahl der Mittel? Steueranreize, Lockerung des Beihilferechts. Wem kommt das am Ende zugute, den Großen?
Es kommt dem Standort zugute, es kommt den Unternehmen natürlich, die ohnehin die internationale Wahl haben, zugute. Es ist ein Mittel, dem man sich nicht entziehen kann.
Der Staat mischt ja damit bei der Industriepolitik mächtig mit. Wird damit auch das Richtige gefördert? Oder erlebt man wieder ein Desaster wie damals bei der Solarindustrie?
Europa steht da vor der Herausforderung, dass man viel heterogener aufgestellt ist als zum Beispiel die Vereinigten Staaten oder ein Land wie Indien oder China. Und wer letztendlich was fördert, das haben wir gehört, wird noch ausgehandelt. Da hat man grundsätzlich einen Nachteil in der Struktur, die auch Vorteile mit sich bringt. Aber wie auch immer, in dieser Entscheidung müssen gemeinsame Schritte gemacht werden, um sich als Europa gegenüber anderen Wirtschaftszentren abzugrenzen.
Auch gemeinsame Schulden, wie wir eben gehört haben, das droht ja aus Sicht der Deutschen oder muss gemacht werden aus Sicht von vielen anderen. Aber hat der Kapitalmarkt damit auch eine neue Chance mitzumischen?
Für den Kapitalmarkt ist ganz wichtig, was hier gestaltet wird. Denn ohne privates Kapital wird das nicht gehen, künftig grüne Elektronen und grüne Moleküle zu produzieren in Europa. Und privates Kapital braucht Rendite und Rendite erfordert klare, verlässliche, langfristig gültige Rahmenbedingungen. Und da schaut der Kapitalmarkt genau hin.
Auch die Ölmultis, denn man höre und staune, grüne Technologie, saubere Energie, das finden die auch gut. BP schreibt in seinem Outlook, in seinem Energy Outlook, dass die Krise, der Krieg eine Beschleunigung der Erneuerbaren nach sich zieht. Stimmen Sie zu?
Ja, tolle Bestätigung der Trends, die wir auch sehen bei Union Investment. Und zwar, die Nachfrage nach Gas und Öl wird perspektivisch eher zurückgehen. Strukturverlierer und Gewinner sind die grünen Energien, Solar, Wind, grüner Wasserstoff. Und auch da gilt es, die Abhängigkeiten zu vermeiden. In Deutschland hat man nur die Hälfte der Sonnenstunden, wie zum Beispiel in Spanien oder Portugal. Das heißt, wir werden nie ein günstiges Solarstromland werden. Wir müssen uns auf andere Weise in diesem künftigen Energieumfeld bewähren können.
Am besten mit guter Technologie. Ich bedanke mich herzlich bei Thomas Deser von Union Investment.
Die andere große Meldung des Tages war, dass die Preise im Euroraum zwar steigen, aber viel weniger stark als erwartet. Das klingt ja erstmal gut.
Es ist auf jeden Fall so, oder es sieht danach aus, dass der Höhepunkt der Inflation überschritten sein könnte. Aber die Teuerung liegt ja immer noch weit, weit über dem Ziel der EZB. Die sieht ja ein Inflationsziel von nahe 2% als mehr oder weniger ideal an. Das heißt, die Notenbanken können die Füße auf keinen Fall stillhalten müssen, mit höheren Zinsen dagegenhalten. Wie stark die Zinsen steigen werden, das entscheidet heute Abend die amerikanische Notenbank. Da rechnet man mit einer moderaten Zinserhöhung von einem Viertelprozentpunkt. In der Eurozone könnte es morgen um einen halben Prozentpunkt nach oben gehen. Aber am Aktienmarkt sorgt der Rückgang der Inflationsrate dennoch für etwas Erleichterung. Der DAX steigt um 0,3% auf 15.170 Punkte.
Der DAX insgesamt steigt, aber die Aktien des Rückversicherers Hannover Rück, die sind deutlich unter Druck. Was ist da los?
Obwohl dieses Unternehmen, also der Rückversicherer, im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn erzielt hat und das bei sehr hohen Katastrophenschäden. Der Konzern will in diesem Jahr noch mehr verdienen als die 1,4 Milliarden im vergangenen Jahr. Für die Börse sind die Gewinnziele nicht ehrgeizig genug. Die Aktien rutschen um 3,5% ab.
Wo steht der Euro?
Der steigt auf knapp 1,09 $. Bei Anleihen gibt es Kursgewinne. Die Umlaufrendite sinkt um 2 Basispunkte auf 2,26%. Der Goldpreis klettert auf 1.929 $.
Danke, Dorothee Holz. Gestern hat der größte deutsche Vermieter Vonovia gesagt, wir hören auf, neue Wohnungen zu bauen. Wir stoppen sofort alle Projekte, die schon laufen. Warum? Weil das Bauen so teuer ist, sagt Vonovia, dass sie die Mieten extrem erhöhen müssten, um das wieder reinzuholen. Woran liegt das alles? Nachgebohrt hat Micha Erhardt.
Ob Stahl in Form von Stäben oder Betonstahlmatten. Stahlerzeugnisse für den Bau haben sich 2022 im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um zwischen 30% und 40% verteuert. Bei Flachglas, das für Fenster oder Glastüren verwendet wird, liegen die Preissteigerungen laut Statistischem Bundesamt in Wiesbaden sogar bei um 50%. Felix Paklepper, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe ZDB.
Und wir sehen eben auch im Bereich der heimischen Baustoffe, das ist vor allem der Zement, das sind Fliesen, das sind Platten, alles das, was in Deutschland hergestellt wird, wofür ich allerdings hohen Energiebedarf habe, zum Beispiel Zement wird bei 1600 Grad gebrannt, da haben wir deutliche Verteuerungen im zweistelligen Bereich. Das geht teilweise bis um 40-50% hoch.
Ähnlich ist es bei Dämmstoffen oder Bitumen. Die hohen Materialkosten sind aber nur ein Problem in der Baubranche. Das andere sind steigende Zinsen, weil die Europäische Zentralbank im Kampf gegen die Inflation die Zinsen stark angehoben hat und diesen Pfad morgen voraussichtlich noch weiter gehen wird.
Ja, die Bauwirtschaft, die leidet natürlich als allererstes unter den hohen Zinsen,
sagt der Konjunkturchef des IFO-Institutes Timo Wollmershäuser.
die Baukosten, die ja auch schon sehr hoch waren seit einigen Jahren, die waren bislang nur verkraftbar für die Bauherren, weil die Zinsen immer noch so niedrig waren. Die Zeiten sind jetzt vorbei und jetzt kommt halt zu den hohen Baukosten auch noch die hohen Finanzierungskosten hinzu. Das ist etwas, was der Bauwirtschaft in den kommenden Monaten und Jahren Schwierigkeiten bereiten wird.
Denn mit den Baukosten steigen natürlich auch die Preise für den Neubau von Wohngebäuden. 2020 haben sich Neubauten um 16,5% verteuert. Nach Angaben der Statistiker in Wiesbaden ist das die höchste gemessene Veränderung seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1958. Und das wiederum führt dazu, dass Auftragseingänge bei Baufirmen einbrechen und Neubauten seltener in Angriff genommen werden. In diesem Kontext hat auch der Immobilienkonzern Vonovia angekündigt, keine Neubauten mehr in diesem Jahr starten zu wollen. Beim Zentralverband Deutsches Baugewerbe sieht man verbesserte Rahmenbedingungen als mögliche Lösung des Problems, etwa bei den energetischen Standards für Wohngebäude. Felix Paklepper.
Wir sehen zum einen, dass die energetischen Anforderungen zu überambitioniert sind und wir empfehlen hier der Bundesregierung für die Zeit zumindest dieser Legislaturperiode oder solange der Krieg läuft, von dem Effizienzhausstandard 40 abzugehen. Das würde sicherlich dazu führen, dass mehr Bauaufträge kommen. Und zweitens brauchen die Häuslebauer eine vernünftige Kreditunterstützung durch die KfW.
Welche Lösung auch immer, die hohen Baupreise sind ein ernstes Problem. Denn Wohnraum, vor allem bezahlbaren Wohnraum, gibt es nicht genug in Deutschland. Daher hat die Ampelkoalition das Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr im Koalitionsvertrag festgeschrieben, ist von diesem Ziel aber weit entfernt.
Soweit Mischa Erhardt. Es ist ein großer Tag für ein kleines Bundesland, oder es könnte einer werden. In etwa 1,5 Stunden sollen im Saarland Olaf Scholz, der Bundeskanzler, und Robert Habeck, Wirtschaftsminister, anrücken und verkünden, dass im Saarland 1.000 neue Arbeitsplätze entstehen und eine ganze neue Fabrik. Eine, nach der sich viele Länder die Finger lecken. Eine, die Halbleiter produziert, und zwar sehr gefragte Halbleiter, also Computerchips. Und zwar welche, mit denen Elektroautos schneller aufladen und leichter werden können. Anke Schäfer ist unsere Korrespondentin in Saarbrücken. Frau Schäfer, wer wird denn diese Fabrik bauen?
Das ist die amerikanische Firma Wolfspeed, ein börsennotiertes Unternehmen, das seinen Sitz hat in North Carolina in den USA. Im Moment schreibt Wolfspeed noch Verluste, zahlt auch keine Dividende, aber diese Firma wird an der Börse hochgehandelt, weil sie eben diese Halbleiter aus Siliziumcarbid herstellt. Diese Chips sind in der Tat gefragt, Sie haben es gesagt, in der E-Auto-Branche, unter anderem, weil sie die Ladezeiten der Batterien verringern und auch, weil sie die Reichweite der E-Autos erhöhen können. Und jetzt ist es so, dass Wolfspeed mehrere Milliarden Euro wohl im Saarland investieren will. Wie viel genau und wie das alles genau ablaufen wird, das werden wir erst heute Nachmittag wissen, wenn dann der Bundeskanzler Olaf Scholz und der Bundeswirtschaftsminister Herr Habeck gemeinsam mit der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger und dem Investor die Details nennen. Also Scholz und Habeck sind ins Saarland gereist, um das in Ensdorf alles anzukündigen. Ensdorf, das ist der Standort, wo die Fabrik gebaut werden soll, auf einem ehemaligen Kraftwerksgelände. Und es soll wohl die größte Siliziumcarbid-Halbleiterfabrik der Welt werden, also schon eine ziemlich große Nummer.
Eine ziemlich große Nummer. Andererseits, es sollen 1.000 Arbeitsplätze entstehen. Also 1.000, das ist jetzt nicht die Welt. Warum ist diese Fabrik trotzdem ein großer Coup, wenn sie denn kommt?
Das ist ein großer Coup für das Saarland, weil das Saarland tatsächlich ja in einem tiefen Strukturwandel steckt. Noch einmal, es ist ja so gewesen, dass man hier natürlich mit dem Bergbau Geld verdient hat. Dann hat man sich transformiert hin zum Autoland. Und man hat jetzt gerade hinnehmen müssen, dass das Ford-Werk in Saarlouis schließen soll. Das hat das Ford-Management in den USA beschlossen. Das Werk soll 2025 schließen. Und das hat weitreichende Folgen für das Saarland, nicht nur für Ford selbst, sondern auch für die Ford-Zulieferer. Da könnten insgesamt bis zu 6.000 Arbeitsplätze verloren gehen. Und dann ist natürlich die Frage, wo können diese Menschen arbeiten? In diesem Investitionsgeschehen, das sich jetzt anbahnt, hat auch die Firma ZF eine gewisse Rolle. ZF ist ja ein Autozulieferer eigentlich aus Baden-Württemberg, hat aber im Saarland ein Getriebewerk, ist mit 9.000 Arbeitnehmern hier der größte Arbeitgeber im Bundesland Saarland. Und dort baut man Getriebe, aber in E-Autos werden keine Getriebe mehr gebraucht. Daher muss man auch da gucken, wie kann man die Menschen weiter beschäftigen. Und da wird natürlich auch gehofft, dass die Menschen nach der Umschulung dann in der Halbleiterfabrik arbeiten können. Es geht also wirklich darum, hier eine Zukunftsperspektive für das Saarland zu schaffen, dafür zu sorgen, dass auch junge Leute sagen, ja, ich habe Lust, ins Saarland zu kommen, ich habe Lust, hier zu studieren, dann hier zu bleiben. Weil es geht auch nicht nur um die, gelernten Arbeiter, sondern es geht in so einer Halbleiterfabrik auch um hochqualifizierte Jobs, um Ingenieure. Und es ist wohl so, dass die Landesregierung auch schon Kontakte zur Universität des Saarlandes aufgenommen hat, dass man da eventuell neue Studiengänge schaffen will. Das muss man alles sehen. Das ist alles noch nicht so wirklich spruchreif. Aber was spruchreif ist, ist, dass ZF ein Forschungszentrum bauen will. Und dem Vernehmen nach hätte man es gerne auch im Saarland angesiedelt. Aber das wird wohl nicht im Saarland angesiedelt. Werden wir alles heute Nachmittag erst erfahren. Aber da ist eben auch Bedarf zu forschen, zu entwickeln. Und das sind natürlich auch wichtige Arbeitsplätze, die da in diesem Bereich entstehen könnten.
Und vermutlich, Frau Schäfer, wird es ja auch Subventionen geben, Fördergelder für diesen Betrieb, der sich da jetzt ansiedelt. Wir lauschen später nochmal gespannt. Danke, Anke Schäfer. Und damit kommen wir zur Wirtschaftspresse. Ein Thema in den Zeitungen ist der Mangel an Auszubildenden. Handwerksbetriebe klagen über zu wenig Bewerbungen.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt dazu: Dem deutschen Ausbildungsmarkt steht das nächste schwierige Jahr bevor. Den Einbruch in der Corona-Pandemie hat er bis heute nicht annähernd aufgeholt. Und nun sinken die Bewerberzahlen sogar noch weiter. Für den Fachkräftebedarf der deutschen Wirtschaft verheißt das nichts Gutes. Die Arbeitgeber mahnen zu Recht, Deutschland brauche nicht nur Master, sondern auch Meister. Betriebe, Arbeitsagenturen und die Politik müssen deshalb bei jungen Menschen mehr Überzeugungsarbeit leisten. Sie müssen auf die guten Verdienstmöglichkeiten und Zukunftsperspektiven etwa im Handwerk hinweisen. Sie müssen wieder mehr Praktika anbieten und so einen Einblick in ihren Alltag ermöglichen. Und ja, sie müssen häufiger Kandidaten eine Chance geben, die sie früher nicht in Betracht gezogen hätten. Die Zeitung ND der Tag blickt auf den Umsatzeinbruch im Einzelhandel. Hinter dem realen Umsatzminus im Einzelhandel versteckt sich vor allem ein soziales Problem. Letztlich liegt der Grund, warum die Kassen nicht mehr klingeln, darin, dass die Menschen aufgrund der horrenden Inflation kein Geld mehr zum Ausgeben haben. So waren die steigenden Lebenshaltungskosten 2022 für viele Menschen das Thema schlechthin. Und sie werden es bleiben, solange die Inflation hoch ist. Das Handelsblatt befasst sich mit der Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes. Das Netz von heute ist deutlich anspruchsvoller als früher. Es gibt bei der Steuerung kein simples Entweder-Oder. Dafür ist die dezentrale Energiewelt viel zu komplex. Das Netz der Zukunft muss beide Optionen vorhalten. Die Betreiber müssen im Zweifel eingreifen dürfen und die Verbraucherinnen und Verbraucher sollten für vorausschauenden Stromverbrauch vergütet werden, wenn sie damit helfen, das Netz stabil zu halten. Aktuell könnten die meisten Stromkunden ihren Verbrauch nicht einmal flexibel steuern, selbst wenn sie es wollten. Ihnen fehlt die digitale Ausrüstung. Die Organisation Transparency International sieht eine wachsende Gefahr durch den Einsatz von Korruption als strategische Waffe. Autokratische Staaten nutzten Korruption weltweit, um ihre Interessen durchzusetzen und die Stabilität in demokratischen Ländern auszuhöhlen. Der nordbayerische Kurier aus Bayreuth kommentiert: Weil für die Korruption nichts gefährlicher ist als Transparenz, muss hier noch mehr als bisher angesetzt werden. Woher Mandatsträger ihr Geld erhalten, gehört ebenso publiziert wie Beraterverträge und Details zu Nebentätigkeiten. Vor allem aber muss das Bewusstsein, dass hier eine Gefahr lauert, noch deutlich geschärft und ausgebaut werden.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Ein Update aus der Wirtschaftsredaktion, also von uns, das gibt es um 17.05 Uhr in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Auch da werden wir dann das Thema nochmal vertiefen, wie es um die neue Chipfabrik im Saarland bestellt ist. Denn danach um 15.30 Uhr wissen wir ja mehr und wissen, ob sie wirklich kommt und in welchem Umfang. Außerdem geht's in der Sendung um die großen Streiks in Großbritannien. Dort haben sich ja heute auch die Lehrer unter die Streikenden gemischt. Ich darf Ihnen noch Deutschland heute ans Herz legen, gleich mit Sabine Demmer. Da geht's darum, was wir aus der Pandemie gelernt haben, mit Johannes Niesen vom Gesundheitsamt der Stadt Köln. Ich bin Sandra Pfister und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.